Viele Christen kennen das Gefühl, innerlich immer wieder an alte Schuld erinnert zu werden, selbst dann, wenn sie um Vergebung wissen. Ähnlich erging es den Judenchristen zur Zeit des Hebräerbriefes, ihre ganze religiöse Prägung war von immer neuen Opfern für die Sünde bestimmt. Das Evangelium stellt dieser nie endenden Wiederholung ein kraftvolles Ein für alle Malachi gegenüber: Christus hat durch sein Opfer getan, was die Opfer des alten Bundes nie erreichen konnten. Vom Schatten zur Wirklichkeit, Christus als erfülltes Opfer. Im alten Bund war der Opferdienst wie eine bewegte, aber stumme Bilderfolge. Stiere, Böcke, Lämmer, das beständige Ringen mit Schuld und Unreinheit, alles sprach, und doch blieb es vorläufig. Es waren Schatten, Umrisse einer Wirklichkeit, die noch kommen sollte. Der Hebräerbrief fasst es nüchtern: Das Gesetz hat den Schatten der zukünftigen Güter, nicht die Gestalt der Dinge selbst, und kann niemals die Hinzutretenden vollkommen machen. Die Menschen brachten Opfer, die Priester verrichteten treu ihren Dienst, aber in der Tiefe des Gewissens blieb etwas Unfertiges, die Sünde wurde kultisch behandelt, doch nicht endgültig weggenommen. Tierblut konnte die Last der Trennung von Gott nicht wirklich tragen, es erinnerte Jahr für Jahr neu an das, was ungelöst blieb. Das Gesetz des Alten Testaments war nicht die Wirklichkeit, sondern nur ein Schatten der zukünftigen Güter. Diese zukünftigen Güter sind das, was Christus ist und was er tut. Das, was das Gesetz hatte, konnte nicht zustande bringen. Christus jedoch, die Wirklichkeit all der Schatten im Alten Testament, hat alles für Gottes Ökonomie vollbracht. Wenn der Hebräerbrief von Schatten spricht, wertet er die Opfer des Alten Bundes nicht ab. Er zeigt ihre Grenze und zugleich ihre Würde, sie wiesen über sich hinaus. 1. Mose schildert, wie Gott einem Menschen wie Abraham schon in Bildern entgegenkommt: Der Widder, der anstelle Isaaks geopfert wird, ist mehr als eine dramatische Rettung, er deutet voraus auf das stellvertretende Opfer, das Gott selbst einmal geben würde. In Christus tritt diese verborgene Linie ans Licht. Er kommt mit einem Leib in die Welt, um den Willen Gottes zu tun. Nicht mehr ein Tier, das nicht weiß, was geschieht, sondern der Sohn, der sich bewusst und freiwillig hingibt. Er ist das wahre Sündopfer, das die Sünde nicht nur kultisch bedeckt, sondern tatsächlich trägt und vor Gott hinwegschafft. Damit geschieht eine stille, aber gewaltige Ablösung, die vielen Opfer werden nicht einfach fortgewischt, sie werden erfüllt. Ihre innere Sprache findet in Christus ihre eindeutige Stimme. Was die levitischen Priester alle Tage wiederholen mussten, fasst er in einem einzigen, unwiederholbaren Akt zusammen. Hebräer 10,10 sagt: Durch diesen Willen sind wir geheiligt durch das ein für alle Malachi geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Wo dieses Opfer angenommen ist, bleibt kein Raum mehr für ergänzende Sündopfer, nicht, weil Gott weniger heilig wäre, sondern weil seine Heiligkeit in Christus endgültig Zufriedenheit gefunden hat. Das, was im alten Bund als unablässige Forderung auf den Menschen zukam, ist im neuen Bund als vollbrachte Gabe zu uns gekommen. In diesem Licht kann selbst die Schwere der Sünde anders gesehen werden. Sie verliert nichts von ihrem Ernst, aber sie steht nicht mehr am Anfang der Geschichte, sondern in der Mitte. Am Anfang steht Gottes Wille, in Christus zu retten, am Ende steht seine vollendete Versöhnung. Dazwischen liegen die Schatten der Opfer, die uns zeigen, wie tief die Trennung war und wie weit Gott zu gehen bereit ist. Wer Christus als das erfüllte Opfer betrachtet, muss nicht beim Schatten hängen bleiben, sondern darf in die Klarheit der Wirklichkeit eintreten. Das macht demütig und zugleich frei, demütig, weil das Kreuz alle Eigenleistung entmachtet, frei, weil derselbe Gekreuzigte unsere Last bereits getragen hat. In dieser Freiheit gewinnt der Umgang mit Schuld eine neue Farbe, er bleibt ehrlich und ernsthaft, aber er ist umfangen von der Gewissheit, dass Gott in Christus schon weiter ist als wir selbst. Denn da das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Güter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es niemals die Hinzutretenden durch dieselben alljährlich wiederkehrenden Opfer vollkommen machen. Darum spricht er, als er in die Welt kommt: Opfer und Gabe hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet, an Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen. Da sprach ich: Siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Wo Christus als die Wirklichkeit der Opfer vor Augen steht, verliert der Glaube seine nervöse Anstrengung, Gott noch etwas hinzufügen zu müssen. Das Herz darf ruhiger werden, die vielen Schatten unseres religiösen Bemühens finden ihr Ziel in einer Person. Wer lernt, vor Gott nicht mit eigenen Opfern zu argumentieren, sondern mit dem Opfer seines Sohnes, wird innerlich einfacher. Statt unter dem Druck zu stehen, immer wieder neu beweisen zu müssen, dass man es ernst meint, wächst eine stille Zuversicht. Gott hat in Christus alles getan, was nötig ist. In dieser Gewissheit kann der Mensch ehrlicher mit seiner Unvollkommenheit umgehen, weil sie nicht mehr das letzte Wort hat, und zugleich erwartungsvoller leben, weil die Tür in die Gegenwart Gottes nicht mehr von der eigenen Opferbereitschaft, sondern von der Vollendung Christi hier offen steht. Ein Opfer für immer, vollendete Vergebung und geheiligtes Leben. Der Hebräerbrief zeichnet ein eindrückliches Bild. Im Alten Bund stehen die Priester. Sie stehen, weil ihre Arbeit nie an ein Ende kommt. Und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oftmals dieselben Opfer dar, die doch niemals Sünden wegnehmen können. Ihr Dienst ist ehrenvoll, aber er bleibt im Modus des Unabgeschlossenen. Es gibt keine letzte, befreiende Geste, die sagt, nun ist es genug. Das kultische System ist so angelegt, dass es ständig weiterläuft, ein Kreisen um Schuld, Reinigung, erneute Verunreinigung, erneute Reinigung. Die Menschen leben unter einem Himmel, der zwar einen zugesprochenen, aber keinen endgültig bestätigten Frieden erkennen lässt. Christus, das wirkliche Opfer für die Sünde, das die Sünden weggenommen hat, hat uns durch das Opfer seines Leibes ein für alle Malachi geheiligt. Die Sünde hatte uns von Gott getrennt, aber Christus hat uns durch seine Erlösung von der Sünde getrennt und uns zu Gott zurückgebracht. Das bedeutet, dass er uns zu Gott hin heiligt. Vor diesem Hintergrund hat der eine Satz eine ungeheure Sprengkraft, dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer zur Rechten Gottes gesetzt. Das Sitzen Christi ist mehr als eine räumliche Angabe, es ist ein theologisches Ereignis. Der Sohn steht nicht mehr im Modus des noch etwas tun müssens vor Gott, sondern im Modus des vollendeten Werkes. Er hat die Sünde nicht nur berührt, sondern durch seine Hingabe bis an das Ende getragen. Darum kann derselbe Abschnitt sagen, denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Vervollkommet heißt hier nicht, dass nichts Schwaches mehr an uns zu finden wäre, sondern dass unsere Stellung vor Gott durch das Opfer Christi unwiderruflich festgelegt ist. Die Formulierung geheiligt durch das Opfer des Leibes Jesu Christi öffnet einen weiteren Horizont. Heiligung ist nicht zuerst ein moralisches Feilen am Charakter, sondern ein Wechsel der Zugehörigkeit. Die Sünde hatte uns von Gott getrennt, sie hatte Anspruch auf uns. In Christus hat Gott diesen Anspruch aufgehoben und uns aus der Macht der Sünde herausgelöst. Heiligung bedeutet, von der Sünde weg und zu Gott hin abgesondert. Wer zu Gott hin abgesondert ist, lebt nicht in einem neutralen Zwischenraum, sondern unter einem neuen Besitzrecht. So erklärt auch 1. Petrus 2,24, dass Christus unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Das Opfer Christi zieht nicht nur eine Schuldlinie aus, sondern eröffnet ein neues Lebensfeld. Gott selbst setzt auf dieses Werk das Zeugnis seines Geistes. Der Hebräerbrief zitiert den neuen Bund aus Jeremia und lässt den Heiligen Geist mitsprechen, ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie auch in ihre Sinne schreiben, und ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nie mehr gedenken. Vergebung ist hier nicht ein bloßer Verwaltungsakt, durch den Schuldakten abgeheftet werden, sondern ein Vorgang, der das göttliche Gedächtnis betrifft. Dass Gott nicht mehr gedenkt, heißt, er ruft die Schuld nicht mehr gegen uns auf, er führt sie nicht mehr in die Beziehung ein. Wo er so handelt, entsteht ein Raum, in dem wir vor ihm stehen dürfen, ohne ständig innerlich zurückzuweichen. Durch diesen Willen sind wir geheiligt durch das ein für alle Malachi geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oftmals dieselben Opfer dar, die doch niemals Sünden wegnehmen können. Dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer zur Rechten Gottes gesetzt. Aus der Sicht des vollendeten Opfers Christi wird auch das Ringen mit Schuld und Heiligung innerlich entlastet. Die Ernsthaftigkeit der Nachfolge bleibt, aber sie steht auf einem anderen Fundament, nicht wir müssen durch immer neue Leistungen unser Genug vor Gott herstellen, sondern wir lernen, aus einem Genug zu leben, das Christus bereits ausgesprochen hat. Wer sich daran gewöhnt, Gottes Urteil über das Kreuz höher zu achten als die wechselnden Selbsturteile des eigenen Herzens, wird freier, sich Gott zu öffnen, mit Schuld, mit Sehnsucht, mit brüchiger Treue. In dieser Freiheit wächst eine Heiligung, die nicht aus Angst genährt wird, sondern aus Dankbarkeit, ein Leben, das weiß, dass es gehalten ist und gerade deshalb bereit wird, sich immer neu in die Hände dessen zu geben, der sich zuerst für uns hingegeben hat. Leben unter dem neuen Bund, vom Sündenfokus zur Lebensgemeinschaft mit Christus. Wenn Gott erklärt, dass er unserer Sünden nicht mehr gedenkt, öffnet sich ein neuer Horizont für das tägliche Leben mit ihm. Der neue Bund kreist nicht mehr um die Frage, wie Schuld immer wieder neu bewältigt werden kann, sondern um die tiefere Frage, wie Gottes eigenes Leben in einem Menschen Gestalt gewinnt. Jeremia 31,33 fasst diese Verlagerung so: Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Das Gesetz steht nicht mehr vor uns, als Forderung auf Stein, sondern in uns, als leise, aber beharrliche Bewegung des Geistes. Der Fokus verschiebt sich, von der dauernden Innenschau auf das Versagen hin zur Aufmerksamkeit für das, was Christus in uns wirken will. Nach unserem natürlichen Verständnis des neuen Bundes steht die Vergebung der Sünden an erster Stelle. Tatsächlich ist sie jedoch der letzte Punkt, ja sogar nur ein ergänzender. Der neue Bund befasst sich hauptsächlich mit drei Dingen: mit dem Gesetz des Lebens, das in unser Sein hineingeschrieben ist, damit, dass Gott uns Gott ist und wir ihm ein Volk sind, und mit der inneren Fähigkeit, Gott zu erkennen. Diese drei Dinge sind ewig. Das Opfer Christi ist dabei nicht Vergangenheit, die hinter uns liegt, sondern der offene Zugang zu einer lebendigen Gegenwart. Der Hebräerbrief spricht vom Freimut zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu. Freimut heißt nicht Unempfindlichkeit für Sünde, sondern das Vertrauen, dass das, was uns von Gott trennt, nicht mehr die tiefste Wahrheit über uns ist. Die tiefste Wahrheit ist der, der zur Rechten Gottes sitzt und gleichzeitig durch seinen Geist in uns wohnt. Sein vollbrachtes Opfer und sein gegenwärtiges Leben gehören untrennbar zusammen. Was er am Kreuz entschieden hat, setzt er im Verborgenen unseres Herzens als Kraft des neuen Bundes um. In dieser Perspektive wird deutlich, warum die Vergebung der Sünden im neuen Bund nicht an den Anfang, sondern eher an das Ende der Beschreibung gestellt wird. Sie ist der notwendige Freiraum, den Gott schafft, damit das Eigentliche geschehen kann, das Gesetz des Lebens im Inneren, die gegenseitige Zugehörigkeit, ich ihr Gott, sie mein Volk und die innere Fähigkeit, ihn zu erkennen. Der Hebräerbrief zitiert Jeremia mit den Worten: Und sie werden alle mich erkennen, vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. Erkennen meint hier nicht nur Wissen über Gott, sondern ein inneres Vertrautwerden mit seiner Artikel. Wer so lebt, wird merken, wie sich der Blick löst vom ständigen Kreisen um das eigene geistliche Befinden und sich stärker auf Christus richtet, der in uns Glauben, Liebe und Hoffnung weckt. Das bedeutet nicht, dass Sünde belanglos würde. Im Gegenteil, gerade weil Christus sie getragen hat, wird sie nicht mehr zum alltäglichen Mittelpunkt erhoben. Sie darf beim Namen genannt und ans Licht gebracht werden, ohne dass das Herz in einem endlosen Schuldkarussell gefangen bleibt. Johannes fasst es so: Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Die Treue und Gerechtigkeit Gottes gründet sich auf das bereits vollbrachte Opfer, deshalb ist das Bekenntnis nicht der Versuch, Gott gnädig zu stimmen, sondern das Einverständnis damit, dass seine Gnade schon am Werk ist. So entsteht ein Alltag, in dem Versagen real bleibt, aber nicht mehr regiert. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr: Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Da wir nun, Geschwister, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu. Im Leben unter dem neuen Bund verschiebt sich die Grundhaltung weg von einer defensiven Wachsamkeit, die ständig fürchtet, etwas könne die Beziehung zu Gott endgültig zerstören, hin zu einer vertrauensvollen Aufmerksamkeit auf das, was Gott in uns wirken will. Die Erinnerung an das Opfer Christi wird so zur Quelle eines ruhigen, aber entschiedenen Glaubens. Wer sich immer wieder bewusst macht, dass Gott sein Gesetz ins Herz schreibt und seiner Sünden nicht mehr gedenkt, lernt, aus einem geschenkten Frieden heraus zu leben. Dieser Frieden nimmt der Sünde nicht den Ernst, aber er nimmt ihr die Herrschaft. Und so kann der Alltag, mit seinen Brüchen und Spannungen, mehr und mehr zu einem Ort werden, an dem der neue Bund konkret Gestalt annimmt, in einem Gewissen, das zur Ruhe kommt, in einem Herzen, das freier liebt, und in einem Leben, das sich von der Gegenwart Christi prägen lässt. Herr Jesus Christus, danke, dass dein Opfer alle Opfer des alten Bundes erfüllt und beendet hat und dass du die Sünde ein für alle Malachi weggetan hast. Du siehst die Erinnerungen und Anklagen in unseren Herzen, doch dein Blut spricht lauter als jede Schuld und jede Anklage. Stärke in uns das Vertrauen, dass du uns wirklich geheiligt, gereinigt und vor Gott vollkommen gemacht hast, so dass wir mit freiem Herzen zu dir kommen können. Lehre uns, nicht bei der Dunkelheit unserer Vergangenheit stehen zu bleiben, sondern in der Wirklichkeit des neuen Bundes zu leben, in dem dein Gesetz des Lebens in unser Herz geschrieben ist. Lass uns aus der Ruhe deines vollbrachten Werkes leben, deine Gegenwart genießen und von deiner Gnade geprägt werden, bis wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen. Amen.